So, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Vorlesung Information Management. Diese Vorlesung ist heute ohne Video, weil es sich um eine Wiederholung der Vorlesung handelt. Wir haben leider ein paar Probleme, technische Probleme mit dem Aufzeichnungsset gehabt, als wir das im Vorlesungssaal aufgezeichnet haben, und deswegen wiederholen wir jetzt die Aufzeichnung, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, jede der Vorlesungen soll aufgezeichnet sein, damit es auch möglich ist, die Veranstaltung als reine E-Learning-Veranstaltung besuchen zu können. Das ist also der Grund, warum jetzt heute kein Video da ist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema IT-Outsourcing. Und bevor wir damit starten, beginnen wir wie immer mit einer kurzen Wiederholung. In der letzten Vorlesung haben wir uns mit dem Thema Zentralisierung bzw. Dezentralisierung beschäftigt, haben uns angeschaut, dass sowohl eine zentrale als auch eine dezentrale Lösung Vorteile hat, und wir haben uns nur die Vorteile angeschaut, weil die Vorteile des einen auch jeweils die Nachteile des anderen sind. Wir sind darauf eingegangen, wie man insbesondere im Rahmen der IT-Governance eine zentrale und eine dezentrale Lösung ausgestalten kann. Und eine Sache, die wir uns ganz besonders intensiv angeschaut haben, war das Modell bzw. die Studie von Weil und Ross. Und hier ist nochmal das Ergebnistableau von dieser Studie. Und was man hier in der Matrix sieht, dass hier auf dieser Achse hier oben die Entscheidungstypen sind. Und da werden insgesamt 5 Entscheidungstypen von Weil und Ross unterschieden. Und hier haben wir dann eine Menge von sogenannten Archetypen. Ja, das sind sozusagen die Konfigurationen, in denen dann die verschiedenen Entscheidungen getroffen werden. Und man sieht jetzt hier eine Aufteilung von den am häufigsten genannten sogenannten Input Patterns, also wer steuert für die für das gegebene Entscheidungsfeld Informationen bei und wer ist am Ende dafür verantwortlich, beziehungsweise wer trifft die Entscheidung. Und das Ganze haben wir uns im Grunde vor dem Kontext angeschaut, wie gut ist denn überhaupt eine föderale Entscheidungsstruktur, also etwas, was zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lösung so genau in der Mitte ist. Und man sieht hier, dass föderal zwar gut zu sein scheint für den Input an Informationen für alle 5 Entscheidungsfelder, aber wenn man dann den zweiten Teil der Studie von Weil und Ross sich anguckt, nämlich sich anschaut, wo die Top-Performer, also das sind die Unternehmen, die sehr zufrieden sind mit ihrer IT-Governance-Struktur, wie die Entscheidungen treffen. Also hier ist es jetzt ein Spezialfall. Wir gucken uns jetzt hier nur den Entscheidungsarchetyp an. Da sieht man, dass föderal eine viel, viel geringere Bedeutung hat als bei den Input-Patterns. Also ist es auch hier eine, sagen wir mal, keine schwarze oder weiße Welt, sondern föderal hat eben in bestimmten Bereichen nur eine sinnvolle Berechtigung. Außerdem haben wir uns letzte Vorlesung verschiedene IT-Management-Profile angesehen, insgesamt 5. Wir haben uns hier diese 5 Profile angeschaut und wir haben die darüber differenziert, dass wir gesagt haben, es gibt eine sogenannte Minimum Level of Contribution, also was eine IT-Funktion innerhalb des Unternehmens minimal leisten sollte. Die ist für alle diese Profile identisch, nämlich hier aufgelistet. Und dann ist es so, dass jedes dieser 5 Profile immer noch eine spezielle Ausrichtung hat, die dann hier als Unique Source of Value bezeichnet wird und eben eine, sagen wir mal, besondere oder eine besondere Ausrichtung der IT repräsentiert. Und ein Kernergebnis dieser Studie war, dass wir uns angeschaut haben, erstens, dass es nur Sinn macht, eine dieser 5 IT-Management-Profile wirklich innerhalb des Unternehmens zu verfolgen, dass es keinen Sinn macht, eine hybride Konfigurationen zu haben, dass damit viele Unternehmen unzufrieden sind. Und wir haben uns außerdem einen Entscheidungsbaum angeschaut, der einem Unternehmen helfen kann, sich hier einzuordnen in Abhängigkeit von verschiedenen Kontextvariablen. Gut, so viel erstmal zur Wiederholung und jetzt nochmal zur Einordnung, wo das Thema heute, nämlich das Thema IT-Outsourcing in dem Modell von Kretschmar zu verorten ist. Und zwar sind wir jetzt hier im Bereich Führungsaufgaben und werden uns jetzt erstmal das Thema IT-Outsourcing aus der theoretischen Perspektive anschauen, während dann in der nächsten Vorlesung ein Gastvortrag von Accenture zu dem Thema stattfinden wird. Und wir sind jetzt also hier noch in den Führungsaufgaben, also Aufgaben, die alle drei Ebenen dieses Modells betreffen. Und das macht auch bei dem Thema IT-Outsourcing Sinn, denn wenn ich mich dafür entschieden habe, gewisse Teile meiner IT, ob es jetzt die Infrastruktur ist oder gewisse Anwendungen, ob es jetzt die Entwicklung oder die Wartung ist, an einen Partner außerhalb des Unternehmenskontexts zu geben, dann hat das natürlich weitreichende Konsequenzen für mein komplettes Informationsmanagement, weil einfach teilweise Aufgaben wegfallen, ja, die ich nicht mehr selber mache, sondern eben mein Outsourcing-Partner, aber auch wieder Aufgaben hinzukommen, wie zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass ich verschiedene Outsourcing-Partner habe, dann muss ich die auch in gewisser Weise managen oder verwalten und sicherstellen, dass ich eine gute Konfiguration von diesen Outsourcing-Partnern habe. Dieses Modul IT-Outsourcing besteht eigentlich ja aus drei Teilen. Wir fangen an, indem wir uns die Grundbegriffe anschauen. Das sind wenig überraschend das Thema Outsourcing und insbesondere schauen wir uns an, was es mit dem Begriff Offshoring zu tun hat und wie die zwei Begriffe in Relation zusammenstehen. Und dann schauen wir uns zwei Theorien an, nämlich einmal die Transaktionskostentheorie und die Principal Agent Theorie oder hier Principal Agenten Theorie. Das sind beides Theorien, die in der Wirtschaftsinformatik genutzt werden, um das Thema IT-Outsourcing weiter zu beleuchten. Und die Ziele für heute sind, dass man erstmal versteht, was ist Outsourcing und welche Varianten und Formen gibt es davon und dass man diese verschiedenen Formen voneinander abgrenzen kann, dass man versteht, warum Unternehmen das machen, also die Motive für das Outsourcing nennen können, dann diese zwei Theorien, die Transaktionskostentheorie und die Principal Agent Theorie, verstehen oder die Grundlagen davon verstehen und auch auf das Thema IT-Outsourcing anwenden können. Und das Ziel ist es, dass man, wenn man diese beiden Theorien behandelt hat oder verstanden hat, auch wirklich unternehmensspezifische Empfehlungen geben kann, ob es jetzt sinnvoll ist, das IT-System X im Rahmen von IT-Outsourcing auszulagern oder ob man sagt, hier dieses IT-System sollte lieber im Unternehmensverbund bleiben. Aber dazu wird es dann auch nochmal eine Übung geben, wo wir uns genau dieses Thema näher anschauen. Wir starten also mit der Definition von Grundbegriffen. Der erste und wichtigste Grundbegriff ist sicherlich der Begriff Outsourcing selbst, ja, weil der im Grunde übergreifend dieses Thema beschreibt. Und unter Outsourcing versteht man im Grunde nichts anderes als die Vergabe von wirklichen Aufgaben oder Dienstleistungen an Anbieter, die nicht zum Konzernverbund des auslagernden Unternehmens gehören. Und in unserem Fall sind es eben insbesondere IT-Dienstleistungen, über die wir reden, weil wir über IT-Outsourcing reden im Information Management. Und jetzt gibt es im Grunde zwei verschiedene Formen. Ja, wenn der Anbieter, an den ich meine IT-Dienstleistungen fremdvergebe, im Ausland sitzt, dann spricht man von sogenanntem Offshoring. Und sitzt der Anbieter im gleichen Land wie ich, spricht man von sogenanntem Onshoring. Und es gibt noch eine Sonderform, nämlich wenn es sich um ein wirklich mit uns als Unternehmen eng verbundenem Partner handelt, an den ich etwas fremd vergebe. Ja, also wenn es zum Beispiel ein Tochterunternehmen ist oder ein Joint Venture, dann spricht man von sogenanntem Captive Offshoring. Ja, und dieses Unternehmen natürlich im Ausland sitzt. Das ist praktisch eine Spezialform von Offshoring. Wir schauen uns hier jetzt mal diese Grundbegriffe in einer leicht anderen Form an. Und zwar haben Jin und ich das hier als Matrix vorgestellt. Also wir haben zwei Dimensionen. Die eine Dimension hier ist, wo sitzt denn der Auftragsempfänger? Einmal die erste Variante ist im Inland, die zweite Variante ist, dass er im Ausland sitzt. Und wie stark ist denn das Unternehmen mit meinem eigenen Unternehmen verbunden? Das ist die zweite Dimension hier. Wir haben Variante 1, wir haben ein eng verbundenes Unternehmen, und Variante 2, wir haben ein komplett fremdes Unternehmen. Und je nachdem, wie jetzt diese zwei Dimensionen miteinander kombiniert werden, spricht man zunächst von interner Leistungserbringung. Das ist das Feld hier. Das heißt, es ist ein verbundenes Unternehmen im Inland. Das ist wahrscheinlich dann, dass man die IT-Dienstleistung wirklich selbst erbringt. Die zweite Variante ist, dass man sagt, okay, man hat ein fremdes Unternehmen im Inland. Da spricht man eben von Outsourcing und dem sogenannten Onshoring. Das ist das, was wir auf der Folie vorher hatten. Und die dritte Variante ist, dass das Unternehmen eben im Ausland sitzt, das fremde Unternehmen. Da spreche ich wieder von Outsourcing, aber dann eben dem sogenannten Offshoring. Und die Variante, dass es ein eng mit uns verbundenes Unternehmen ist, was einen Sitz im Ausland hat, in dieser Variante spricht man vom sogenannten Captive Offshoring. Und jetzt eine Besonderheit ist, immer wenn wir von Offshoring reden, also in dem Fall hier und in dem Fall hier, dann kann man das noch etwas feiner untergliedern, indem man von sogenanntem Near- oder Farshoring spricht. Und das kann man sich so vorstellen, dass je nachdem, wie weit entfernt, und wie weit entfernt jetzt hier in Anführungszeichen, der Partner, an den ich meine IT-Dienstleistung vergebe, im Ausland sitzt, spricht man eben von Nearshoring, wenn es ein nicht so weit entfernter Partner ist, oder von Farshoring, wenn es eben weit entfernter Partner ist. Und warum die Entfernung jetzt in Anführungszeichen steht, ist folgendermaßen. In der Literatur wird jetzt nicht nur davon ausgegangen, dass es sich um die Distanz gemessen in Kilometern handelt, sondern es geht insbesondere auch darum, ob es eine kulturelle Distanz gibt. Also man könnte jetzt sagen, dass die Distanz zwischen Deutschland und Amerika in Kilometern sehr groß ist, aber vom Mindset sind die Kulturen wahrscheinlich relativ ähnlich. Ja? Während man, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wenn man sich entscheidet, von Deutschland nach Indien etwas zu verlagern, dann ist es eine vergleichbare geografische Distanz, aber die kulturelle Distanz ist dennoch viel höher. Also diese zwei Komponenten, wie weit ist etwas tatsächlich entfernt und wie ähnlich sind sich die zwei Kulturen zwischen dem Land, aus dem das vergebene Unternehmen kommt, und dem Land, aus dem der Auftragsempfänger kommt, spricht man eben von Near- und Farshoring. Und wir schauen uns jetzt die eine dieser Dimensionen, nämlich die vertikale Dimension, also die Dimension zwischen, hatten wir eben, verbundenes Unternehmen und fremdes Unternehmen, nochmal etwas detaillierter an. Man spricht nämlich in diesem Kontext von sogenannter Bindungsintensität. Und man sagt, wenn man eine sehr hohe Bindungsintensität hat, dann würde man in der Matrix vorher von einem verbundenen Unternehmen sprechen. Also man würde in diesem Fall von sehr hoher Bindungsintensität sprechen und in diesem Fall von sehr niedriger Bindungsintensität sprechen. Und das ist jetzt nicht so, dass es eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, sondern man hat zwischen diesen zwei Extrema eigentlich ein Kontinuum, was hier mal abgetragen ist. Die hohe Bindungsintensität würde einem Tochterunternehmen entsprechen, während eine niedrige Bindungsintensität einem kompletten Fremdunternehmen entsprechen würde. Und hier jetzt relativ einfach, was sind die Graustufen dazwischen? Zum einen das absolute Mittelding wäre ein Joint Venture, wo man eine hälftige Beteiligung hat, dass sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber zu 50% an diesem Joint Venture beteiligt sind. Und je nachdem, bei wem jetzt die Mehrheit dieses Joint Ventures liegt, ob es jetzt beim Kunden liegt oder beim Anbieter, spricht man aus Kundensicht eben von hoher oder niedriger Bindungsintensität. Wichtig, wir haben jetzt immer die Brille des Kunden auf. Und wenn wir jetzt weiter die Brille des Kunden aufziehen, dann ist das eigentlich eine strategische Entscheidung, ob wir jetzt hohe oder niedrige Bindungsintensität anstreben in unseren IT-Outsourcing-Arrangements, weil sowohl hohe als auch niedrige Bindungsintensität verschiedene Vor- und Nachteile haben. Wir gehen die mal zusammen durch. Die Vorteile hoher Bindungsintensität sind, dass ich ein relativ hohes Maß an Kontrolle über Prozesse und Know-how habe. Also ich kann, wenn ich eine hohe Bindungsintensität habe, sehr gut kontrollieren, was passiert. Ja, also wenn wir den Fall nehmen, ich habe ein Tochterunternehmen, da kann ich sehr gut kontrollieren, welche Prozessstandards eingehalten werden, ja, welche Sicherheitsstandards eingehalten werden, wie wird mit meinem Wissen umgegangen, wie wird mit meinen Daten umgegangen. Auf der anderen Seite, wenn ich niedrige Bindungsintensität habe, sagt man, dass ich eben nicht dieses hohe Maß an Kontrolle habe, sondern man spricht hier als Vorteil davon, dass man geringe operative Risiken hat. Also wenn ich ein nicht stark mit mir verbundenes Unternehmen habe, dann ist es so, dass ich da relativ leicht mich von diesem Arrangement zurückziehen kann und wenig operative Risiken habe. Im Vergleich dazu, wenn ich sage, ich baue ein Tochterunternehmen in Indien auf, dann habe ich relativ hohe Kosten erstmal, um dieses Unternehmen zu etablieren, Mitarbeiter einzustellen, und das ist mit hohen operativen Risiken verbunden, wenn ich einfach nur ein Fremdunternehmen am Markt beauftrage, relativ geringe operative Risiken habe. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich es über ein Fremdunternehmen mache, dass ich es sehr schnell umsetzen kann, insgesamt niedrige Fixkosten habe, auch das ist mit den operativen Risiken verbunden, und im Grunde sogar die Möglichkeit habe, mir Know-how zuzukaufen. Ich könnte also sagen, wenn ich einen Outsourcing-Partner finde, der das Problem, was ich habe, ja zum Beispiel den Betrieb einer bestimmten Softwarelösung, das für mich übernommen werden soll, wenn dieser Partner das schon sehr häufig gemacht hat, dass das mir ermöglicht, eben sogar Know-how zuzukaufen. Auf der anderen Seite ist es nicht nur eine Abwägung zwischen verschiedenen Vorteilen, die hohe oder niedrige Bindungsintensität hat, sondern beide Varianten sind auch mit Nachteilen verbunden. Hohe Bindungsintensität, also sprich im Extremfall das Aufbauen eines Tochterunternehmens im Ausland, ist mit hohen Kosten verbunden. Und dass es oftmals gar nicht so einfach ist, ein eng verbundenes Unternehmen im Ausland aufzubauen. Hier steht, dass es zum Beispiel mangelndes Know-how geben kann zum Aufbau von so einem Tochterunternehmen. Ein Beispiel wäre, wenn man sich vorstellt, okay, ich entscheide mich als Zielland, das Ganze nach Indien zu geben, und ich mir dann überlegen muss, okay, da muss ich ein neues Unternehmen gründen, da muss ich vielleicht auch Steuern abführen, da muss ich auf einmal Mitarbeiter rekrutieren. Was sind denn die guten Universitäten, von denen ich jetzt meine IT-Mitarbeiter rekrutiere? Und wenn man sich vorstellt, dass das jetzt, wie wir öfter schon in der Vorlesung das Beispiel hatten, jetzt das Möbelhaus ist, das sich überlegt, ich will meine IT-Lösung X nicht mehr selbst betreiben, sondern in Indien betreiben lassen, dann ist es natürlich hoher Aufwand, herauszufinden, wer denn jetzt die Top-Universitäten sind für Absolventen, die genau dieses Problem für mich lösen können, um dann Leute einzustellen. Also der Nachteil ist, dass man oftmals mangelndes lokales Know-how hat, um so ein Unternehmen aufzubauen. Auf der anderen Seite, mit niedriger Bindungsintensität ist auch ein Nachteil verbunden, und zwar, dass man sich, hier ist es relativ schwammig formuliert, dass es Unsicherheit in Bezug auf die Leistungsfähigkeit geben kann, und damit ist gemeint, dass man sich in gewisser Weise, sobald man den Vertrag abgeschlossen hat, auch dem anderen Partner ausliefert und da nicht wirklich sicher sein kann, wie gut oder schlecht die Leistung erbracht wird und insbesondere, ob dieser Partner nicht ab einem gewissen Zeitpunkt eher seine eigenen Interessen verfolgt, anstatt jetzt immer optimal im Sinne des Auftraggebers zu handeln. Aber dazu werden wir gleich noch die zwei Theorien, Prinzipal-Agententheorie und Transaktionskostentheorie, sehen, wie die insbesondere auf diesen Punkt hier eingehen. Und man sieht hier, die Bindungsintensität, wie gesagt, ist nicht schwarz-weiß, sondern man kann variieren, und diese Variation, also insbesondere die Joint Ventures, versuchen halt natürlich in gewisser Weise die Vorteile von beiden Extremen zu kombinieren, ohne dass die Nachteile zu sehr durchschlagen. Das erinnert sehr an die föderalen Governance-Strukturen, wo man auch sagt, dass das Mittelding im Grunde nur die Vorteile hat, aber keine Nachteile. Aus meiner Sicht ist das natürlich relativ kritisch zu sehen. Gut, nachdem wir uns jetzt das Thema Bindungsintensität angeguckt haben, hier nochmal eine Zusammenfassung zu dem, was ich schon auf zwei Folien vorher kurz erklärt hatte, das Thema Near- und Farshoring, wie sich diese beiden Varianten des Offshoring unterscheiden. Einmal das nahe Ausland, das ferne Ausland. Hier ein Beispiel aus deutscher Sicht wäre Nearshoring zum Beispiel Polen, Tschechien oder Ungarn, während aus US-Sicht zum Beispiel Kanada und Mexiko Nearshoring-Optionen bezeichnen würden. Und wir haben jetzt hier nochmal eine kurze Folie, die euch vertraut machen soll mit so den klassischen IT-Outsourcing-Anbietern, damit ihr im Grunde die Anbieternamen zumindest schon mal gehört habt. Es gibt, sagen wir mal, klassische Offshoring-Anbieter, die sitzen typischerweise in Indien. Also wir haben zum Beispiel hier Tata Consultancy Services, ja, mit mehr als 300.000 Mitarbeitern. Weiterhin gibt es Cognizant. Hier steht USA. Das ist in gewisser Weise so zu erklären, es ist ein amerikanisches Unternehmen, aber hat im Grunde einen Großteil dieser fast 190.000 Mitarbeiter sitzen in Indien oder kommen aus Indien. Infosys, auch ein indischer Anbieter, und Wipro Consulting, hier mit 140.000 Mitarbeitern. Also man sieht, es sind wirklich extrem große Unternehmen mit sehr viel Manpower, die dahinter stehen. Nearshoring-Anbieter, jetzt aus deutscher Perspektive, Luxoft aus Russland, ist auch ein relativ bekannter Anbieter, aber man sieht jetzt, dass er schon von der Mitarbeiterzahl in einer ganz anderen Kategorie ist, wie jetzt diese klassischen Offshoring-Anbieter. Daneben gibt es auch mehr und mehr globale Anbieter, also zum Beispiel IBM oder Accenture, die jetzt oftmals nicht nur im Bereich Outsourcing tätig sind und zum anderen auch nicht nur auf ein Land fokussiert sind. Zum Beispiel IBM hat sogenannte Delivery Center dann rund um die Erde. Und wenn man sich die Literatur anguckt und fragt, ja okay, warum existieren denn diese Anbieter, was sind denn die Motive der Kunden, sich dafür zu entscheiden, Offshoring zu betreiben. Ja, also wir sind jetzt im Bereich Offshoring, und dann werden insbesondere diese fünf Motive genannt. Das erste und wesentliche Motiv, das hier oftmals angeführt wird, ist das Thema Kosteneinsparung. Also der Klassiker ist, dass man sagt, die Programmiertätigkeit, die hier in Deutschland x Euro kosten würde, kostet in Indien wesentlich weniger. Ja. Also das sind hier diese Personalkostenvorteile, und man sagt auch, ein weiterer Grund für diese möglichen Kosteneinsparungen sind Skaleneffekte beim Offshoring-Anbieter. Wenn man sich anguckt, ein Anbieter, der 300.000 Mitarbeiter hat, der eine Systembetreuung jetzt nicht nur für eine Handvoll Kunden macht, sondern für eine große Menge von Kunden, der erzielt natürlich Skaleneffekte und Lerneffekte, die er dann im besten Fall an den Kunden weitergibt. Aus meiner Sicht ist dieser Punkt aber auch einigermaßen kritisch zu sehen, weil man natürlich Personalkostenvorteile hat, aber das zum Teil zumindest auch aufgehoben wird oder aufgewogen wird durch erhöhte Managementkosten. Ja, also es ist nicht so, dass man diese Kostenvorteile erstens komplett weitergereicht bekommt und zweitens, dass man sie komplett geschenkt bekommt. Also man muss auch erhöhten Koordinationsaufwand einkalkulieren, weil wenn man sich vorstellt, ich bin Möbelhaus, ich habe bisher eine IT-Abteilung gehabt, die mein ERP-System betrieben hat, da konnte ich einfach zwei Türen weitergehen und mich beschweren, wenn eine Sache nicht so gelaufen ist, wie ich es wollte, und dann vergebe ich es fremd, zum Beispiel an einen klassischen Offshore-Anbieter, der in Indien sitzt, dann habe ich zwar enorme Personalkostenvorteile, aber es fällt mir jetzt wesentlich schwerer, zum Beispiel Änderungswünsche durchzugeben oder meine Requirements so zu formulieren, dass es, sagen wir mal, nicht missverstanden werden kann. Ein großes Problem ist oft auch, dass man dann eine Übersetzung in eine andere Sprache braucht. Ja. Also zumeist dann Englisch, wenn man an die klassischen Anbieter in Indien denkt. Ein weiterer oder der zweite Vorteil, der genannt wird, ist, dass sich das Unternehmen, was die Leistungen dann fremd vergibt, auf die Kernkompetenzen konzentrieren kann. Also hier wieder unser Beispiel Möbelhaus. Das ist sicherlich nicht die Kernkompetenz eines Möbelhauses, eine große IT-Abteilung zu haben, die sich um den Betrieb der Systeme kümmert, sondern andere Kompetenzen oder Kernkompetenzen, die sie halt von den Wettbewerbern differenzieren. Und deswegen macht es aus dieser strategischen Perspektive erstmal keinen Sinn, sich zu sehr auf IT zu konzentrieren, wenn es nicht wirklich eine Kernkompetenz ist. Das ist die Argumentation hinter dem zweiten Punkt. Die Argumentation hinter dem dritten Punkt, dem sogenannten Follow-the-Sun-Prinzip, funktioniert im Grunde so, wenn man verschiedene Outsourcing-Partner hat, die am besten so um den Globus verteilt sind, dass im Grunde 24 Stunden lang an zumindest einem der Standorte wirklich aktuelle Arbeitszeit ist, dann kann es so sein, dass man bestimmte Aufgaben von dem einen Center zum nächsten weiterreichen kann. Und es dann praktisch 24 Stunden wird diese eine Aufgabe dann bearbeitet. Ein Beispiel, wo man das, glaube ich, ganz häufig sieht, sind so Callcenter oder Telefonsupport. Da, wenn da 24 Stunden jemand erreichbar sein muss, dann ist es oft so, dass dann man verschiedene Callcenter hat, die rund um die Welt verteilt sind und man so im Grunde Nachtschichten vermeidet, weil die Callcenter immer dann angesteuert werden, wenn es halt wirklich Tag ist bei denen. Ja, aber ein anderes Beispiel, was einigermaßen häufig genannt wird, ist, dass man zum Beispiel die Vorstellung hat, wenn man gerade am Programmieren ist, dann hört man um 19 Uhr auf, an der Stelle X, an der Zeile X zu programmieren, gibt es praktisch weiter an seinen Kollegen, der im Ausland sitzt, für den gerade der Tag losgeht, der programmiert auch 8 Stunden an der gleichen Stelle, gibt es dann nochmal weiter dann am nächsten Morgen, wenn ich wieder in mein Büro komme, ist an dem Code schon wieder 16 Stunden gearbeitet worden. Das ist eine andere Idealvorstellung, aber jeder, der schon mal programmiert hat, weiß, dass solche Aufgaben, die halt mit hohem Koordinationsaufwand verbunden sind, praktisch unmöglich so zu strukturieren sind, dass man wirklich so ein Follow-the-Sun-Prinzip hat, weil es eigentlich nicht funktioniert, dass man einem anderen Kollegen nahtlos ein Stück Programmiercode übergibt und der genau an der Stelle weitermacht, wo ich aufgehört habe. Zusammen mit diesem Thema Kernkompetenzen eng verbunden ist der Punkt, dass man einen Know-how-Zukauf hat. Also auch da wieder das Beispiel, wenn man sich vorstellt, man gibt an einen klassischen Offshore-Anbieter, der mit 300.000 Mitarbeitern größtenteils nichts anderes tut, als IT-Dienstleistungen durchzuführen, dann wird das wahrscheinlich besser sein von der Qualität, wie die Prozesse gemanagt werden, wie die IT-Dienstleistungen ausgeführt werden, als wenn ich das in meinem kleinen Unternehmen mache. Außerdem spricht man als letzten Punkt davon, dass man eine sogenannte Flexibilitätserhöhung hat und man sagt, okay, ich schaffe eigentlich meine internen Ressourcen ab und beziehe diese IT-Dienstleistungen quasi am Markt, wenn ich das outsource, und kann dann ja viel schneller und variabler reagieren, weil ich dann viel schneller Personal aufbauen und abbauen kann, im Grunde flexibler werde, weil ich weniger Fixkosten im Unternehmen habe, die ich dann sozusagen variabilisiere. Und das sind im Grunde die fünf häufigsten oder am häufigsten genannten Motive der Kunden für das Thema Offshoring. Wie gesagt, viele von denen sind auch kritisch zu sehen. Ja, also es soll jetzt nicht so sein, dass es hier so eine Marketingfolie ist, wo man sagt, diese fünf Motive treffen immer zu, sondern wie gesagt, man muss jeden dieser Punkte auch kritisch hinterfragen für jede einzelne Outsourcing-Entscheidung. Und wir wechseln jetzt mal die Perspektive von dem Kunden, der etwas FIM vergibt, in die Perspektive des Anbieters, also des Unternehmens, was die IT-Dienstleistung dann ausführt für das Möbelhaus beispielsweise. Und wenn wir uns in deren Schuhe stellen, insbesondere die globalen Anbieter wie zum Beispiel IBM oder Accenture, dann stehen die vor der Frage, wo bauen wir denn unsere Center auf, in denen dann wirklich die Arbeit gemacht wird. Und das ist eine Standortfrage aus Anbieterperspektive, zu der es auch einiges an Literatur und Forschung gibt. Und was man hier sieht, dass man eine Menge von Faktoren hat, sogenannten Standortfaktoren, die man berücksichtigen sollte als Anbieter, wenn man einen solchen Standort für so ein Delivery Center auswählt oder für ein Center auswählt, in dem wirklich die Arbeit durchgeführt wird. Und da unterscheidet man zwischen harten Standortfaktoren und weichen Standortfaktoren. Der Unterschied hier, harte Faktoren lassen sich typischerweise gut quantifizieren, wie zum Beispiel, wie viele Arbeitskräfte gibt es, wie ist das Lohnniveau, wie ist die Verkehrsanbindung, wie sind die Steuern etc. Die Beispiele sind hier zu finden. Und die weichen Standortfaktoren lassen sich eben weniger gut quantifizieren. Und bei den weichen Standortfaktoren unterscheidet man jetzt zwischen unternehmensbezogenen und personenbezogenen Standortfaktoren. Also unternehmensbezogene Faktoren sind Sachen, wie zum Beispiel das Wirtschaftsklima oder ob da schon mögliche Kooperationspartner in dem Land oder an dem Standort sind. Und personenbezogene Faktoren oder Standortfaktoren sind eben sowas wie Wohnsituation, Schulen, Freizeitwert etc. Also nur für die Mitarbeiter. Ja. Also hier ist es jetzt so, man sieht, das sind ganz weiche Faktoren und auf sowas ist es relativ schwer zu optimieren. Also man sieht, dass diese Standortwahl der Anbieter gerade für globale Anbieter kein triviales Problem ist und das eigentlich auch eine relativ interessante Forschungsrichtung ist. So, wir gehen jetzt, nachdem wir, sagen wir mal, die Grundlagen geschaffen haben und die Begriffe angeguckt haben, uns ganz überblicksartig angeschaut haben, was so die Hauptmotive sind für die Kunden und mit jetzt hier der Standortwahl der Anbieter auch mal kurz die Anbieterbrille aufgezogen haben, gucken wir uns das Ganze mal aus einer eher wissenschaftlichen, theoretischen Perspektive an und wichtig zu verstehen ist, dass das Thema IT-Outsourcing für die Wirtschaftsinformatik ein ganz zentrales Thema ist. Da wurde, ich würde sagen, es ist ein Kernthema der Wirtschaftsinformatik, weil es einfach so was sehr Essentielles betrifft, nämlich wer erfüllt die IT-Dienstleistung, welches Unternehmen vergibt etwas fremd, welches Unternehmen macht etwas selber, was sind eine gute Konstellation zwischen Anbieter und Kunde. Das sind im Grunde Themen, die schon mehrere Jahrzehnte im Kontext der Wirtschaftsinformatik untersucht wurden. Und hier haben wir mal eine Übersicht über die Theorien, die dazu verwendet wurden, um sich dieses Thema näher anzuschauen. Insbesondere gibt es drei Gruppen. Einmal eher aus dem Strategiekontext kommende Theorien, dann eher soziologische oder organisationstheoretische Überlegungen und dann außerdem auch aus dem Bereich der Ökonomie kommenden Theorien. Und wir schauen uns im Folgenden zwei an. Das eine ist hier die Principal-Agent-Theorie und die Transaktionskostentheorie. Und die Transaktionskostentheorie ist sogar die Theorie, wenn man jetzt über den groben Daumen peilt, die wirklich die am verbreitetsten genutzte Theorie ist für dieses Themenfeld. Und auch die Principal-Agent-Theorie ist eine wirklich häufig verwendete Theorie, um zu erklären, warum welche Outsourcing-Arrangements sinnvoll sind. Und insofern denke ich, wenn man diese beiden Theorien verstanden hat, kann man schon einen Großteil der WI-Paper oder Wirtschaftsinformatik-Paper, die man zu dem Thema liest, ganz gut einordnen. Wir fangen jetzt an mit der Transaktionskostentheorie, uns die näher anzugucken. Und der Kernbegriff, der dieser Transaktionskostentheorie zugrunde liegt, ist der Begriff der Transaktion. Hier, der im Grunde nichts anderes meint, als dass hier eine Übertragung von sogenannten Verfügungsrechten stattfindet. Ja, und das ist wichtig. Es geht hier nicht um die physische Übertragung von einem Gut, sondern es geht um die Übertragung der Verfügungsrechte. Ja, das heißt, ich kann auch einen zum Beispiel Kaufvertrag abschließen über ein im Moment physisch weit entferntes Gut und trotzdem habe ich ab dann die Verfügungsrechte. Ja, während typischerweise dann der Transaktion nachgelagert der physische Transport ist, also der Transport von A nach B. Und dieses Thema Transaktion ist im Grunde der Kern von dieser Transaktionstheorie und man betrachtet zwei Akteure, einmal hier Transaktionspartner A und Transaktionspartner B und von A nach B werden diese Verfügungsrechte übertragen. Und jetzt ist es so, dass man zwei Grundannahmen hat dieser Transaktionskostentheorie und die haben wir hier an dieser Seite dargestellt. Zum einen sagt man, man hat beschränkte Rationalität, was nichts anderes bedeutet, dass nicht alle Informationen für jeden der Transaktionspartner verfügbar ist. Ja, das heißt, man hat nicht volle Informationen, sondern man hat nur eine Submenge der insgesamt existierenden Informationen auf und man muss auf dieser beschränkten Informationsbasis eben Entscheidungen treffen. Und außerdem geht man von sogenanntem Opportunismus der Transaktionspartner aus. Und dieser Opportunismus bedeutet nichts anderes, als dass man davon ausgeht, dass diese Transaktionspartner Handlungsspielräume immer dann ausnutzen, wenn sie zu dem eigenen Vorteil sind, ohne dass sie Rücksicht auf die Auswirkungen auf den anderen Transaktionspartner nehmen. Also böse gesagt ist, wenn ich sehe, ich kann den anderen übers Ohr hauen, dann tue ich das, wenn es zu meinem Vorteil ist. Das bedeutet hier der Begriff Opportunismus. Und man hat diese beiden Annahmen in dieser Transaktionskostentheorie, also die erste Annahme, nicht jeder weiß alles. Und die zweite Annahme ist, dass man, wenn sich die Möglichkeit bietet, eben seinen Vorteil sucht und eben opportunistisch handelt. Und unter diesen Voraussetzungen sagt man, dass im Grunde an 5 Stellen Kosten entstehen, wenn man diese Übertragung der Verfügungsrechte hat. Ja, und diese 5 Stellen sind hier als blaue Kästen markiert. Die erste die erste Position ist hier, bei der Anbahnung. Man sagt, es entstehen Kosten, weil ich erstmal den Transaktionspartner B finden muss. Ja? Also wenn man sich überlegt, wieder ich bin das Möbelhaus und ich suche einen Transaktionspartner, ist es nicht so einfach, den richtigen IT-Dienstleister zu finden. Und wenn man zum Beispiel auf Messen geht oder Bewertungen vornimmt über die verschiedenen möglichen IT-Dienstleister, dann entstehen da Anbahnungskosten, die dieser Transaktion zugerechnet werden können. Die zweite Stelle sind Vereinbarungskosten. Ja, das hängt damit zusammen, wenn man sagt, okay, ich bin mir nicht ganz sicher über die Leistungsfähigkeit dieses Transaktionspartners, dann will ich einen Vertrag haben, der möglichst alle Eventualitäten abdeckt und Da muss ich vielleicht Anwälte einschalten, dann wird auch mein Transaktionspartner Anwälte einschalten, die werden dann verhandeln und man wird für relativ viel Geld einen Vertrag aushandeln. Und das sind die sogenannten Vereinbarungskosten. Dann während des Ganzen oder nachdem das Ganze dann abgeschlossen ist, kommt es zu dieser Abwicklung. Also das ist dann wirklich der Prozess der Übertragung, ja, wo man sich dann vielleicht nochmal treffen muss, ja, Unterschriften leisten muss und so weiter. Und während des Ganzen, insbesondere wenn man erstmal das erschafft, für das man später die Verfügungsrechte überträgt, passiert hier, deswegen ist es in der Mitte, es soll anzeigen, dass es dauernd passiert, dass man Kosten für die Anpassung hat, weil man, wie zum Beispiel im Softwarebereich, sich mehr und mehr klar wird über die Anforderungen, die man wirklich abgedeckt haben will und man dann kontinuierlich Dinge anpassen muss. Ja? Also wenn es Änderungen gibt, dann passieren hier Anpassungskosten und kontinuierlich ist es außerdem auch zu kontrollieren, ob der Fortschritt bei der Erstellung, bei der Leistungserstellung so ist, wie es vereinbart war. Also das sind hier die Kontrollkosten. Und das sind also die fünf Blöcke, in denen die Transaktionskosten entstehen können. Und wichtig ist zu verstehen, dass die Transaktionskosten in keinem Fall die Gesamtkosten sind. Ja, sondern es ist so, man hat Produktionskosten, zu denen kommen Transaktionskosten und das in Summe ergibt dann die Gesamtkosten. Also die Theorie, die wir uns jetzt angucken, schaut sich nicht die Produktionskosten an, sondern versucht zu verstehen, was hat Einfluss auf diese Transaktionskosten, die zweite Komponente eben der Gesamtkosten. Und ja, zum Beispiel hauptsächlich niedrige Lohnkosten würden eher in die Produktionskosten gehen, statt in die Transaktionskosten. Als Beispiel. Und diese Transaktionskostentheorie schaut sich jetzt an, okay, was hat denn welchen Einfluss auf die Höhe der Transaktionskosten? Und da werden ja insbesondere drei Einflussfaktoren unterschieden, nämlich hier die Spezifität, die Häufigkeit der Transaktion und die Unsicherheit der Leistungserbringung. Spezifität bedeutet, oder konkreter, die Spezifität der Leistung bedeutet, wie spezifisch ist denn eigentlich die Leistung, deren Verfügungsrechte später übertragen werden. Und das wird im Grunde gemessen an der Höhe von transaktionsspezifischen Investitionen. Ich erkläre das an einem Beispiel. Wenn man sich vorstellt, dass wir hier über die Beziehung zwischen einem Automobilhersteller und einem Schraubenlieferant reden, dann unterscheidet sich die Spezifität der Leistung in Fall A, wo der Zulieferer, der Schraubenzulieferer, Standardschrauben liefert, ja, die er nicht nur an den einen Autohersteller verkaufen könnte, sondern an 5 andere, weil das Standard genormte Schrauben sind. Wenn der Schraubenhersteller aber ganz spezielle Anforderungen bekommt, ja, für eine Schraubenkonstruktion, die nur bei diesem einen Automobilhersteller verwendet wird und sich deswegen Know-how aufbauen muss, ja, das wäre ein Beispiel für diese transaktionsspezifische Investition. Oder wenn er sich eine neue Maschine bauen muss, die nur dafür da ist, um diese Art von Schrauben zu erstellen, das wäre auch ein Beispiel für diese transaktionsspezifischen Investitionen, dann spricht man von erhöhter Spezifität. Also wenn etwas hohe transaktionsspezifische Investitionen mit sich bringt, bedeutet das, dass man hohe Spezifität der Leistung hat. Und welche Effekte hat das jetzt? Also wenn man sich überlegt, dass der Schraubenanbieter in Fall A für die große Masse an Automobilherstellern Schrauben herstellt, dann ist er viel weniger abhängig von seinem Transaktionspartner. Weil wenn der sagt, wir kündigen den Vertrag, dann kann er sagen, okay, ich habe nicht so viel verloren, weil ich meine Maschine und mein Know-how auch noch an andere oder in der Kooperation mit anderen Automobilherstellern nutzen kann. Wenn wir aber in dem zweiten Fall sind, wo der Schraubenhersteller ganz spezifische Schraubenköpfe für nur einen Automobilhersteller hergestellt hat, dann ist er viel, viel abhängiger von diesem Automobilhersteller und eröffnet ihm auch viel höheren Spielraum für opportunistisches Verhalten. Und man könnte sich vorstellen, dass sobald der Vertrag geschlossen ist, der Automobilhersteller beobachtet hat, dass ich als Zulieferer angefangen habe, meine Mitarbeiter zu schulen, da investiert habe, dann angefangen habe, eine Maschine zu beschaffen, die genau diese Schrauben herstellen kann, die ich auch erstmal kaufen muss und in Betrieb nehmen muss. Also auch da wieder transaktionsspezifische Investitionen getätigt habe. Genau ab dem Punkt kann er sagen, ach ja, ich möchte übrigens den Preis neu verhandeln und biete dir jetzt nur noch die Hälfte an als Kaufpreis für die Schrauben, die du mir erstellst. Und mir als Schraubenhersteller bleibt jetzt relativ wenig Wahl, weil ich schon in Vollleistung gegangen bin, hohe Investitionen eingegangen bin und entweder ich akzeptiere jetzt dieses wesentlich schlechtere Angebot oder ich habe im schlimmsten Fall alles umsonst investiert. Also, je höher die Spezifität der Leistung ist, desto mehr Spielraum für opportunistisches Verhalten gibt es. Und das hat zur Folge, dass die Transaktionskosten steigen. Ja, man sagt dann, dass insbesondere hier die Kosten der Vereinbarung steigen, dass ich nämlich jetzt viel höheren Wert drauf lege, wenn ich hohe transaktionsspezifische Investitionen habe, einen wasserdichten Vertrag zu haben und dann nicht mehr mit 10 Seiten zufrieden bin, sondern vielleicht 1000 Seiten Vertrag brauche, um so mich gegen alle möglichen Eventualitäten abzusichern. Ja, weil ich eine hohe Abhängigkeit zwischen diesen beiden Transaktionspartnern schaffe. Das heißt, je höher die Spezifität der Leistung, man sagt typischerweise, desto höher ist auch, sind auch die Transaktionskosten. Der zweite Einflussfaktor, Häufigkeit, bedeutet, dass je häufiger ich eine Transaktion bereits durchgeführt habe, desto geringer werden die Transaktionskosten sein. Ja, auch das kann man sich ganz gut an dem Beispiel der Vereinbarungskosten verdeutlichen. Ja, also je häufiger ich eine Transaktion schon durchgeführt habe, desto besser weiß ich wirklich Bescheid, auf was es mir ankommt oder welche Eventualitäten tatsächlich eintreten können. Und nur diese muss ich dann auch vertraglich verhandeln. Und außerdem, wenn ich dann immer auch noch den gleichen Transaktionspartner hatte, ist es so, dass vielleicht sowas wie Vertrauen wächst zwischen den beiden Partnern und ich dann sogar noch weniger vereinbaren muss, ja, weil ich weiß, es ist eine dauerhafte Beziehung. Und das wirkt sich zum Beispiel dann auch in dem Punkt Kontrolle aus. Ja, ich muss nicht mehr so viel kontrollieren, wenn ich meinem Transaktionspartner hier vertraue. Und das Thema Unsicherheit oder der Faktor Unsicherheit meint hier Unsicherheit hinsichtlich der Aufgabenerfüllung oder der Leistungserbringung. Je höher die Unsicherheit, desto höher die Transaktionskosten. Weil man sagt, wenn ich mir als Auftraggeber nicht so sicher bin, wie gut die Leistung erfüllt werden kann von meinem Transaktionspartner, dann ist erstens die Anbahnung schwieriger, weil ich ja mehr Informationen über ihn einholen muss. Außerdem werde ich mehr in die Vereinbarung investieren, werde ich mehr in die Kontrolle investieren und man sagt, okay, je unsicherer ich bin, ob mein Partner die Leistung wirklich erbringen kann oder gut erbringen kann, desto mehr werde ich in diese Absicherung investieren und deswegen steigen die Transaktionskosten. Und das Ziel dieser Transaktionskostentheorie ist jetzt, ein Setup zu finden, in dem ich möglichst geringe Transaktionskosten habe, beziehungsweise eine optimale Konfiguration bezüglich dieser Transaktionskosten habe. Und ich habe ja schon einige Beispiele gegeben für die 5 Kostentypen, aber hier auf der Folie findet ihr nochmal detailliertere Beispiele für den Kontext von Outsourcing-Entscheidungen, also Anbahnungskosten sind Auffinden von möglichen Transaktionspartnern, dann Vereinbarungen sind genau die Verhandlungen und insbesondere die Vertragsgestaltung, Abwicklung, die Prozesssteuerung der wirklichen Transaktion dann am Ende, Kontrollkosten, das sind laufende Kosten zur Qualitätssicherung Und Anpassungskosten sind, ja, wenn ich auf veränderte Bedingungen reagieren muss, ja, weil ich irgendwas neu gelernt habe, neue Requirements dazugekommen sind oder wie hier geschrieben ist, dass unvollständige Verträge existieren. Gut. Wir haben jetzt hier mal ein Anwendungsbeispiel für diese Transaktionskostentheorie. Also die Ausgangssituation hier ist, dass ich ein Softwareentwicklungsprojekt habe und da zwei verschiedene Varianten habe. Einmal Individualsoftware, die es zu implementieren gilt, oder das Customizing einer, ja, Standardsoftware. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich diese zwei Softwareprojekte hinsichtlich dieser drei Kriterien unterscheiden, die auf die Transaktionskosten wirken, dann würde man sagen, okay, die Spezifität bei einer Individualsoftware ist höher, als wenn ich so eine Standardaufgabe habe, wie das Customizing von einem ERP-System oder hier von einer Standardsoftware. In diesem Beispiel ist auch die Unsicherheit in dem Fall höher als hier, einfach weil man weniger Referenzen zum Beispiel hat. Die Häufigkeit ist in jedem Fall für uns als auftraggebendes Unternehmen gering, jedoch in diesem Fall hoch für den Transaktionspartner, weil das indische Unternehmen wahrscheinlich schon mehr als einmal das Customizing von so einer Standardsoftware gemacht hat. Und im Ergebnis kommt heraus, dass hier die Transaktionskosten eher hoch sind und hier eher gering. Und man sagen würde ja, aus Transaktionskostenperspektive würde sich es eher anbieten, die zweite Variante hier fremd zu vergeben, anstatt die erste Variante hier Individualsoftware. Wie gesagt, das sind nicht die Gesamtkosten, da kommen immer noch die Kosten für die Produktentwicklung hinzu. Ja, das ist jetzt aus Transaktionskostenperspektive, wäre das eine eher fremd zu vergeben, während man bei dem anderen darüber nachdenken sollte, ob das sinnvoll ist. So, und man kann jetzt, oder es gibt relativ bekannte Untersuchungen, relativ bekanntes Paper von Williamson, das sich mit dieser Transaktionskostentheorie beschäftigt und sagt, er spricht von sogenannten Organisationsformen und ich erkläre mal kurz die Organisationsform und da werden wir ganz schnell den Outsourcing-Kontext wieder erkennen. Er sagt, es gibt diese drei Organisationsformen, Markt, Hybrid und Hierarchie. Und Markt entspricht in, ja, sowas wie in einer Fremdvergabe. Ich gehe auf einen anonymen Markt und kaufe dort die Leistung ein, die ich benötige. Und Hierarchie hier entspricht sowas wie einem eng verbundenen Unternehmen, von dem ich die Leistung einkaufe. Ja, das ist typischerweise im gleichen Unternehmen, spricht Williamson dann von Hierarchie, dass man halt sagt, man hat direkten Zugriff auf einzelne Mitarbeiter beispielsweise, weil die im gleichen Unternehmen sind und wirklich Sanktionen möglich sind beispielsweise. Ja? Während ich am Markt kaum Sanktionsmöglichkeiten habe, habe ich dann, wenn ich sage, die Aufgabe wird von einem Mitarbeiter innerhalb meines Unternehmens erfüllt, viel höhere Kontrolle. Und das sind eigentlich auch schon zwei Dimensionen, nach denen Williamson diese beiden Organisationsformen unterscheidet. Nämlich einmal Leistungsanreize. Er sagt, auf dem Markt habe ich viel höhere Leistungsanreize, weil eben Konkurrenz besteht, als wenn ich das unternehmensintern mache, hier bei der Hierarchie. Aber auf der anderen Seite habe ich auf dem Markt viel geringere administrative Kontrolle, als wenn ich in der Hierarchie bin. Das meine ich, wenn jemand in meinem Unternehmen ist, dann kann ich da Gehalt kürzen oder abmahnen oder sonst irgendwas, ja. Und das sind die zwei Dimensionen, nach denen sich diese Organisationsformen unterscheiden. Und wir haben uns jetzt Markt und Hierarchie angeguckt und Hybrid liegt praktisch genau in der Mitte. Ja, also das wäre jetzt unser Joint Venture zum Beispiel. Ja, und man Nach Williamson stellt sich jetzt aus der Transaktionskostentheorie die Frage, welche dieser Organisationsformen für welche Transaktionen denn Transaktionskosten optimal sind. Ja, also wichtig ist, vom Mindset her, wir gucken uns jetzt nur die Transaktionskosten an und schauen uns an, welche dieser Organisationsformen für welche Art von Transaktionen optimal sind. Und eine ganz interessante Auswertung zu diesem Thema ist hier, dass wir uns angucken, die Organisationsformen, die drei Organisationsformen, Markt, Hybrid, Hierarchie, und uns nur anschauen, wie die Spezifität wirkt. Also, wir halten jetzt die Häufigkeit fest. Wir sagen, stellen uns eine Transaktion vor, die genau einmal durchgeführt wird. Und wir halten auch die Unsicherheit fest. Wir fixieren die auf einen bestimmten Grad an Unsicherheit und schauen uns jetzt nur an, wie sich die Transaktionskosten verhalten, wenn die Spezifität der Leistung variiert wird. Und das sind genau die zwei Achsen. Hier haben wir die Transaktionskosten und hier haben wir die Spezifität, die variiert wird. Und man sieht jetzt hier, bei sehr geringer Spezifität zeigt der Markt die geringsten Transaktionskosten und die Hierarchie die höchsten Transaktionskosten. Also man würde hier von Spezifität fixen Kosten sprechen. Ja, also man hat sehr hohe, in Anführungszeichen, Fixkosten hier, weil ich natürlich jemanden einstellen muss, ich muss ihn anlernen, ich bin an ihn irgendwie gebunden, während ich am Markt relativ ungebunden bin. Und im Grunde keine langfristigen Bindungen habe. Und jetzt ist es so, dass mit der Spezifität steigen die Transaktionskosten für alle drei Arrangements. Das macht ja auch Sinn. Wir haben gesagt, wenn die Spezifität steigt, dann steigt die Höhe der Transaktionskosten. Jetzt ist es aber so, dass sie unterschiedlich schnell steigt für Markt, Hybrid und Hierarchie. Und dementsprechend, also für Markt steigt sie relativ schnell, für Hierarchie relativ langsam. So, dass man aus Transaktionskostenperspektive sagen würde, bis zu diesem Spezifitätsgrad ist noch Markt optimal, bis zu diesem Spezifitätsgrad ist ein Joint Venture optimal, ist Hybrid optimal und ab da ist dann Hierarchie optimal. Und das hängt im Grunde davon ab, dass man in diesen Varianten Markt und Hierarchie, die unterscheiden sich zwischen den Leistungsanreizen und der administrativen Kontrolle. Und nach Williamson ist es so, dass man durch höhere Spezifität mehr Spielraum für opportunistisches Verhalten eröffnet. Und um das einzudämmen, brauche ich, je nachdem, wie viel administrative Kontrolle ich habe, mehr oder weniger Transaktionskosten, weil ich die Verträge mehr oder weniger ausführlich verhandeln muss. Und er sagt, in dem Markt muss ich das viel, viel stärker mich absichern, weil ich viel geringere administrative Kontrolle habe als in der Hierarchie. In der Hierarchie kann ich praktisch weniger Transaktionskosten oder muss weniger Transaktionskosten investieren in die Vereinbarung beispielsweise oder die Anbahnung, weil ich einen bereits sehr hohen Grad an administrativer Kontrolle habe. Also es geht hier vornehmlich darum, dass ich mich mit der höheren Spezifität, mit der steigenden Spezifität absichern muss gegen opportunistisches Verhalten und das ist im Markt-Setup wesentlich teurer als im Hierarchie-Setup. Und das ist im Grunde die Erklärung für diese Grafik, dass ab bestimmten Punkten der Spezifität bestimmte Organisationsformen Transaktionskosten optimal sind. Und wenn man das überträgt auf unsere IT-Outsourcing-Welt, dann und sagt, okay, Markt bedeutet, ich beziehe meine Leistung komplett fremd von einem anonymen Anbieter vom Markt. Hybrid wäre ja so eine Art Joint Venture. Und Hierarchie würde bedeuten, dass es eine interne Leistungserbringung ist von meinem eigenen Unternehmen. Dann sieht man, wie die Spezifität, die Transaktionskosten für diese drei IT-Outsourcing in Anführungszeichen Varianten beeinflusst. Und mit dieser Theorie wird dann erklärt, wann die Transaktionskosten optimal sind und welches dieser drei Arrangements man dann eben auswählen kann. Gut, aber dazu gibt es auch in der Übung dann nochmal eine Diskussion. Gut, das ist jetzt praktisch die erste Theorie, Transaktionskostentheorie, die sich bewährt hat im Bereich IT-Outsourcing, und die zweite Theorie ist die sogenannte Principal-Agent-Theorie oder Principal-Agenten-Theorie, die wir jetzt uns nochmal anschauen werden. Und diese Theorie betrachtet auch zwei Akteure, die in einer Beziehung stehen, ähnlich wie die Transaktionskostentheorie. Hier ist es so, dass ein Prinzipal einen Agenten beauftragt, der am Ende oder der dann etwas ausführt. Und der Prinzipal-Agententheorie geht es darum, die Vertragsgestaltung zwischen zwei Akteuren zu optimieren, zu modellieren. Und es ist so, dass diese Vergabe oder die Beauftragung auf der einen Seite Vorteile für den Prinzipal hat, weil er vielleicht Know-how dazu kauft oder seine Ressourcen aufstocken kann, indem er etwas fremd vergibt an einen Agenten, während der Agent natürlich den Vorteil hat, dass er entlohnt wird dafür. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind erstens, dass Informationsasymmetrie herrscht. Typischerweise weiß der Agent nämlich dann mehr über das Erstellen oder das Erledigen der Aufgabe als der Prinzipal. Wenn wir das Beispiel haben, der Prinzipal ist das Möbelhaus und vergibt die Erstellung einer Einkaufssoftware an indischen Softwarelieferanten, dann passiert es typischerweise so, das Möbelhaus sagt, welche Anforderungen haben wir, gibt es an den Softwarehersteller, der implementiert und zeigt dann verschiedene Prototypen dem Auftraggeber. Aber was passiert eigentlich in der Zeit zwischen dem ersten Prototypen und dem zweiten Prototypen? Das kann der Prinzipal nicht beobachten, und viele Entscheidungen, die der Agent trifft, sind für den Prinzipal unbeobachtbar. Und insofern spricht man von einer Informationsasymmetrie, dass der Agent oftmals einen Informationsvorsprung bezüglich der Leistungserfüllung hat gegenüber dem Prinzipal. Die zweite Dimension dieser von der Prinzipal-Agenten-Theorie behandelten Probleme ist die sogenannte Interessensdivergenz. Hiervon spricht man, weil man davon ausgeht, dass zunächst beide, sowohl Prinzipal als auch Agent, versuchen, ihre Interessen zu maximieren oder ihren Nutzen zu maximieren. Aber es typischerweise so ist, dass nur der Prinzipal vom Ergebnis abhängt. Der Agent, dem ist es nicht so wichtig, ob jetzt die Lösung, die implementiert wird, langfristig das Unternehmen des Prinzipalen nutzt. Es ist so, dass das Ergebnis, die in diesem Setup erstellte Software beispielsweise, für den Prinzipal wesentlich wichtiger ist als für den Agent. Und aus diesen Problemen, die sich aus dieser Beziehung zwischen Prinzipal und Agent ergeben, also Informationsasymmetrie und Interessensdivergenz, versucht man durch optimale Vertragsgestaltung herauszukommen. Und man spricht hier von einer, das Ziel ist es, eine anreizintensive und kostenminimale Vertragsumgebung zu schaffen. Ja, also man könnte sich vorstellen, dass wir hier versuchen, die zwei Probleme, die wir identifiziert haben, ganz gezielt zu adressieren, also Informationsasymmetrie und Interessensdivergenz. Und wenn man sich jetzt anschaut, was mögliche Ursachen für Informationsasymmetrie sind, kommt man hier auf im Grunde drei verschiedene Ursachen. Und diese drei Ursachen sind einmal sogenannte Hidden Characteristics. Die zweite Ursache sind Hidden Actions. Die dritte Hidden Information. Und das ist geordnet hier nach dem Zeitverlauf. Hier wäre praktisch der Vertragsabschluss. Die erste Ursache oder Quelle eher Hidden Characteristics sind ex ante, also vor dem Vertragsabschluss, unbekannte Eigenschaften des Agenten. Und da besteht die Gefahr von so einer sogenannten Adverse Selection, also dass ich den falschen Vertragspartner auswähle. Beispiele sind, wie gut ist denn der Vertragspartner oder der mögliche Vertragspartner, wir sind ja jetzt hier noch vor dem Vertragsabschluss, in der Programmiersprache, die ich mir wünsche. Das ist sehr schwer zu beobachten für mich als Möbelhaus. Ja, da es ist sehr schwer zu sagen, ob der jetzt die Programmiersprache X beherrscht oder nicht. Die zweite Quelle sind sogenannte Hidden Actions. Also das sind nach dem Vertragsabschluss, deswegen ex post, Handlungen des Agenten, die der Prinzipal nicht oder nicht kostenfrei beobachten kann. Das heißt, ein Beispiel wäre, welche Tests hat denn der indische Anbieter mit der Software gemacht? Ja, welche Stabilitätstests? Er könnte mir jetzt sagen, okay, ich habe 15 Tests gemacht, aber ob er sie wirklich gemacht hat, kann ich als Auftraggeber zumindest nicht kostenfrei überprüfen. Und ich könnte natürlich Mitarbeiter selbst dahin schicken, die das dann überprüfen, sich die Protokolle zeigen lassen, vielleicht nebenan am Rechner sitzen, wenn Sachen getestet werden, aber es ist eben nicht kostenfrei. Und weil das der Agent weiß, dass es nicht kostenfrei überprüfbar ist, besteht die Gefahr von einem sogenannten Moral Hazard, also dass das opportunistisch ausgenutzt wird. Ja, also man könnte jetzt sagen, der indische Anbieter oder der IT-Dienstleister kann dann sagen, ich habe Test XYZ durchgeführt, obwohl er nur einen Bruchteil dieser Tests wirklich durchgeführt hat. Dann ein Beispiel für oder eine Erklärung für Hidden Information ist, dass man zwar ex post, das heißt nach dem Vertragsabschluss, Sachen beobachten kann, die man jedoch oder Handlungen beobachten kann, die man jedoch nicht wirklich beurteilen kann. Ja? Also ein Beispiel ist, wo dem Auftraggeber einfach Wissen fehlt. Ja? Der Agent schlägt zwei mögliche IT-Architekturen vor. Ja? Variante A und Variante B. Und listet auch eine Menge von Gründen auf, warum jetzt A besser ist als B. Weil dem Auftraggeber aber Informationen wirklich fehlen in dem Fall, um zu sagen, was ist denn wirklich gut für meine Software oder gut für mein Unternehmen, welche IT-Architektur die Software jetzt hat, A oder B, muss er sich in gewisser Weise darauf verlassen, was der Agent ihm vorschlägt. Und der Agent hat natürlich auch eigene Interessen. Es könnte jetzt sein, dass gerade die Spezialisten für den Architekturtyp B gerade nichts zu tun haben und dass es doch eigentlich ganz gut passen würde, wenn man dieses Projekt mit diesen Mitarbeitern staffen könnte. So, dass man einfach das nimmt, wo man gerade ungenutzte Ressourcen oder Mitarbeiter hat. Und das ist ein Beispiel für sogenannte Hidden Information. Und diese drei Ursachen der Informationstheorie führen zu Informationsasymmetrie. Und jetzt ist es so, dass man durch die Verringerung dieser Informationsasymmetrie typischerweise dass dadurch Kosten entstehen. Und das Ziel dieser Prinzipalagententheorie ist es, diese Kosten zu verringern. Also das ist das Effizienzkriterium, nach dem diese Theorie eben auf das Problem guckt. Ja, also man weiß, es entstehen auf der einen Seite Schaden durch die Informationsasymmetrie, weil man opportunistisches Verhalten der anderen Vertragspartei befürchten muss. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die Informationsasymmetrie reduziere, entstehen auch Kosten. Und jetzt gilt es eigentlich, diese beiden Übel gegeneinander aufzuwiegen, den möglichen Schaden oder das Risiko versus die Kosten, wie ich diesen Schaden eindämme. Und über die Risiken haben wir eben schon gesprochen in den Beispielen, ja, also Adverse Selection oder Moral Hazard waren die Beispiele dafür. Aber jetzt geht es darum, welche Kosten entstehen können. Und da unterscheidet man auch drei Varianten. Auf der einen Seite sind Kosten, die entstehen, sogenannte Signaling-Kosten. Und das ist interessant, weil das Kosten sind, die auf Seiten des Agenten entstehen. Ja, also, das bedeutet nämlich, dass man bestimmte Eigenschaften offenlegt oder Informationen preisgibt, indem man als Agent zum Beispiel Referenzen angibt auf seiner Website. Ja, ich habe Programmiersprache X schon in Projekten ABCD sinnvoll eingesetzt. Ja, das wäre Signaling. Und weil das auch Kosten verursacht, und zwar auf Seiten des Agenten, führt das zur sogenanntem Signaling. Das sind Signaling-Kosten, die zur Reduktion der Informationsasymmetrie führen. Die zwei weiteren Kostentypen, Screening und Monitoring-Kosten, fallen auf Seiten des Prinzipals an. Screening bedeutet, dass man vor Vertragsabschluss versucht, Informationen über den möglichen Agenten zu bekommen. Also das kann sein, indem man zum Beispiel andere Kollegen anruft oder Vergleichsportale sich anguckt oder Berater beauftragt, jemanden zu bewerten oder einen möglichen Vertragspartner zu bewerten. Das sind sogenannte Screening-Kosten. Kosten fürs Monitoring fallen an, wenn man nach Vertragsabschluss Kontrolle der Leistungserbringung durchführt. Also wenn man dann zum Beispiel die eigenen Mitarbeiter mal zu dem IT-Dienstleister schickt, um sich da anzugucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht, in Anführungszeichen. Das wären Kosten für Monitoring. Oder wenn man sagt, ich möchte die und die Berichte noch haben, damit ich sicher gehen kann, dass es auch wirklich durchgeführt wird. So, und das als grober Überblick über die Theorie. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal hierfür ein Anwendungsbeispiel an. Also hier in der Ausgangssituation hat man die Vergabe eines Softwareentwicklungsprojekts, wo es hier in dem Beispiel um Individualsoftware geht und hier in dem Beispiel um ein indisches Unternehmen als Projektpartner. Und hier haben wir jetzt mal eine Menge von Beispielen für Hidden Characteristics, Hidden Action, Hidden Information, also Hidden Characteristics wäre hier das Beispiel, dass man wenig Projekterfahrung mit der Entwicklungsumgebung, mit der gewünschten Entwicklungsumgebung oder Programmiersprache hat. Hier wäre eine Möglichkeit, Screening anzuwenden, und indem man sich vor Vertragsabschluss eben die bearbeiteten Projekte anschaut. Hidden Action ist, anstelle des Partners, den ich vertraglich bezahlt habe, arbeiten erstmal nur Praktikanten. Und da wäre eine Möglichkeit, dass man das reduziert mit Signaling, also dass man zum Beispiel Projektberichte dem Auftraggeber rüberschickt. Hidden Information würde bedeuten, dass man die bisherige Projekterfahrung des Agenten in diesem Umfeld eigentlich nicht bewerten kann. Und das könnte man eindämmen durch Monitoring, zum Beispiel dem Einholen von Expertenmeinung. Wichtig zu verstehen ist, dass es jetzt nicht unbedingt immer dieses 1-zu-1-Mapping gibt. Also Hidden Characteristics müssen nicht immer durch Screening gelöst werden, sondern können auch durch die anderen Maßnahmen gelöst werden. Hier in dem Beispiel, deswegen steht hier mögliche Lösung. Okay, also wir haben jetzt uns eigentlich hier, als wir uns die Prinzipalagententheorie angeschaut haben, stark darauf konzentriert auf die Informationsasymmetrie. Auf die Informationsasymmetrie. Aber wichtig ist, dass man gleichermaßen in dieser Prinzipalagententheorie auch die Interessensdivergenzen versucht einzudämmen. Ja? Also man kann auch sich überlegen, dass man bestimmte Anreiz- und Sanktionssysteme implementiert, also dass man sagt, wir verringern die Interessensdivergenz, weil ich eine Ergebnisbeteiligung des Agenten habe, also dass ich sage, okay, diese, jetzt ein extremes Beispiel, diese Software soll den Umsatz meines Unternehmens um 5% jedes Jahr erhöhen und nur wenn das auch wirklich passiert in den nächsten 4 Jahren, dann wird der Agent voll entlohnt. Ja? Und das ist natürlich dann, da kommt es wahrscheinlich auf das Verhandlungsgeschick an, wie man diesen Agenten dazu bringt, diese Interessensdivergenz aufzulösen. Aber obwohl wir uns jetzt stark auf das Thema Informationsasymmetrie konzentriert haben, ist wichtig auch zu verstehen, dass diese Prinzipalagententheorie eben auch auf die Interessensdivergenz eingeht. Wir haben jetzt aus Informationsasymmetrie-Sicht nochmal eine Zusammenfassung der Prinzipalagententheorie. Wir haben hier einen Prinzipal, der einen Agenten beauftragt, der eine Aufgabe dann ausführt. Es entsteht Informationsasymmetrie zwischen diesen beiden. Die Ursachen sind hauptsächlich Hidden Characteristics, Hidden Action und Hidden Information, diese hier. Und man kann jetzt 3 verschiedene Maßnahmen ergreifen, um diese Informationsasymmetrie sagen wir mal, zu reduzieren. Das ist Signaling, das passiert vom Agenten hin zum Prinzipal, Screening und Monitoring und alle diese 3 Dinge sind mit Kosten verbunden und die Prinzipalagententheorie versucht jetzt, die möglichen Risiken, die aus der Informationsasymmetrie entstehen, damit aufzuwiegen, welche Kosten für die Reduktion dieser Informationsasymmetrie anfallen, also Signaling, Screening und Monitoring-Kosten. Das ist praktisch der Grundgedanke dieser Prinzipalagententheorie und genau das kann man eben anwenden auf IT-Outsourcing-Arrangements. Gut, jetzt als Zusammenfassung von den 2 Theorien, die wir uns angeschaut haben, oder diesem Blog zum Thema IT-Outsourcing aus eher theoretischer Perspektive, es kommt ja nochmal ein Gastvortrag dazu, haben wir auf dieser Folie zusammengebracht. Also aus Kundenperspektive ist IT-Outsourcing besonders interessant, wenn die Transaktion eine geringe Spezifität aufweist, die Transaktion häufig durchgeführt wird, die Unsicherheit der Transaktion gering ist. Das hier erkennt ihr, das sind die Faktoren, die dazu führen, dass die Transaktionskosten gering sind. Und diese beiden Faktoren, wenig Informationsasymmetrie und geringe Interessensdivergenz, kommen aus der Principal Agent Theorie. Also, diese 5 Faktoren führen dazu, dass bestimmte Arrangements sich besser eignen als andere für ganz bestimmte Arten von Transaktionen bzw. Beziehungen zwischen 2 Vertragspartnern. Wichtig zu verstehen, deswegen haben wir uns diese 2 Theorien angeguckt, ist, dass man aus diesen 2 Perspektiven, nämlich zum einen sich betrachten kann, welche Art von Transaktion ist es, über die wir hier aus Outsourcing-Perspektive reden, und dann kann ich diese Charakteristika der Transaktionskostentheorie abklopfen. Und dass es wichtig ist, welche Beziehung besteht zwischen den Agenten zwischen den 2 Unternehmen. Da kann ich dann die Charakteristika von der Prinzipalagententheorie abklopfen. Gut, so viel für heute und wir sehen uns nächste Woche.